Willkommen zu Editor's Choice, der Podcast, in dem du direkt aus der Redaktion des Brutkasten erfährst, was die aktuellen wichtigsten News rund um Startups und Innovation sind.
Es gibt immer weniger Neugründungen, die Zahl der Gründerinnen stagniert und die politischen Forderungen der Startups, die stecken ein wenig in der Konzeptphase. Was ist eigentlich los im Startup-Land Österreich? Dazu sind heute bei mir im Podcast Karl-Heinz Leitner vom AED und von der Uni Graz. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, herzlich willkommen.
Und Hanna Bundsam von Austrian Startups. Hallo, Hanna.
Hallo, freut mich da zu sein.
Einen Podcast zu diesem Thema könnten wir natürlich jederzeit machen. Das ist mehr oder weniger seit 10 Jahren aktuell. Wir haben aber heute einen konkreten Anlass. Ihr habt den Austrian Startup Monitor 2021 präsentiert, sozusagen das Jahrbuch der Startup-Szene, in dem immer die wichtigsten Zahlen und Erkenntnisse zur Lage der Startup-Nation Österreich drinnen sind. Hanna, was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Ergebnisse?
Ja, wir haben dieses Jahr zum 4. Mal schon den Austrian Startups Monitor umgesetzt. Das heißt, wir können jetzt auch Vergleiche anstellen der letzten Jahre und wie sich das Startup-Ökosystem entwickelt hat. Und du hast am Anfang schon ein paar Themen genannt. Wir haben dieses Mal 3 Schwerpunktthemen gehabt. Also die Corona-Krise und ihre Auswirkungen, Spin-offs und auch das Thema Gender. Also wie sieht eigentlich die Gründerinnenlandschaft aus? Da ist ganz spannend zu sehen, dass während wir mit der Anzahl der Gründerinnen eher im europäischen unteren Drittel liegen, sind wir zum Beispiel mit den Mitarbeiterinnen in Startups eher im Durchschnitt. Also 36% der Startups haben tatsächlich auch Frauen als Mitarbeiterinnen. 36% der Startup-Mitarbeiterinnen sind Frauen, so ist es richtig gesagt. Und ja, da können wir noch gerne später tiefer hineintauchen, was es da noch für spezifische Findings gibt. Auf der anderen Seite können wir sehen, dass wir 2017 quasi einen Peak hatten mit den Neugründungen und sich jetzt die Neugründungen jährlich auf ca. 300 Startups im Jahr einpendeln. Wie du gesagt hast, es gibt einen leichten Rückgang dieses Jahr. Und wir haben uns auch angeschaut, wie sieht es denn auf der Bundesländerverteilung aus? Wie schauen wir aus auch mit den Finanzierungsrunden? Da gab es ja letztes Jahr auch einige spannende Themen wie 2 Unicorns, die bei uns aufgeschlagen sind, auch das spiegelt sich in den Zahlen und Fakten wieder.
Mhm. Karl-Heinz, ihr setzt diesen Austrian Startup Monitor gemeinsam mit dem WU Gründerzentrum um und das AIT und Austrian Startups, also auch ein starker wissenschaftlicher Background. Wie schaut denn da die Methode ganz genau aus? Wir haben jetzt, die Hanna hat gesagt, ungefähr 2800 Startups in Österreich, 300 Neugründungen pro Jahr gibt es ungefähr. Das sind ja dann auch die Zahlen, die immer wieder zitiert werden. Wie kommt man denn auf die?
Ja, diese Frage war eigentlich der Einstieg in das Thema Startup Monitor oder wieso wir uns am AID begonnen haben, uns mit dem Thema zu befassen, dass es eigentlich keine statistischen Daten gibt, dass es keine offiziellen hinreichenden Quantifizierungen gibt. Und bei uns in Österreich muss ein Unternehmen, wenn sie sich anmeldet, so quasi kriegt es keinen Siegel oder muss sich ein Startup artikulieren oder nicht. Und deshalb sind wir dazu übergegangen, es als Startups zu identifizieren. Da gibt es unterschiedliche Quellen. Eines ist ein Medienscreening, ja, wo natürlich auch zahlreiche Newsbeiträge von Broadcastern unter anderem sehr helfen. Also wir machen Medienscreening. Wir nutzen teilweise auch andere Datenbanken wie Crunchbase, die solche Startups identifizieren. Wir schauen vor allem auch bei den Inkubatoren, bei den Coworking Spaces etc., wo gibt es neue Startups. Wir nutzen Informationen aus, die man über Investitionsentscheidungen zur Verfügung hat. Und so erheben wir eigentlich regelmäßig die Startups, die entstehen. Und Startups heißt bei uns, die müssen hoch innovativ sein. Erstens, zweitens, jünger als 10 Jahre. Und drittens einen Wachstumswillen oder ein Wachstumspotenzial aufweisen. Und so identifizieren wir die Startups. Und in Summe, wie schon erwähnt, haben wir jetzt seit 2010 2800 Startup-Gründungen erfasst in unserer Datenbank und diese Startups werden dann regelmäßig eben einmal im Jahr im Rahmen des Startup-Monitors befragt. Das ist ein Online-Survey, den wir durchführen und im Wesentlichen basiert der Austrian Startup Monitor auf den Ergebnissen dieser Befragung. Und wenn man sich auch, wir schauen uns auch immer an, die Rücklaufquote nach Region, nach Bundesländern, nach Alter, nach Branchen und das ist ein, wir hatten also im letzten Jahr um die 450 Startups, die teilgenommen haben und das ist eine durchaus repräsentative Umfrage auch, was diese unterschiedlichen Strukturmerkmale betrifft und ich glaube, da haben wir ein ganz gutes Bild auch über die Startup-Landschaft und wie sie sich entwickelt. Und bei der einen oder anderen Frage, die zum Beispiel auch immer gestellt wird, wie viel Beschäftigung haben wir in Österreich zum Startup-Sektor, dann machen wir hier letztendlich eine Hochschätzung. Ja? Aber wir gehen davon aus, dass es in Österreich so pro Jahr, wir haben schon diskutiert, um die 300 Startup-Neugründungen gibt. Und wenn man sich ein bisschen in den letzten Jahren sich das ansieht, ist diese Zahl auch relativ stark gestiegen. Gleichzeitig beobachten wir, dass es hier doch jetzt auch eine gewisse Abflachung gibt. Und man kann davon ausgehen, dass irgendwann auch ein gewisser Sättigungsgrad gegeben wird. Und im Allgemeinen geht man ja davon aus, auch wenn man mit anderen Ländern spricht, dass in etwa 1-3% aller Unternehmensgründungen diesen Startup-Kriterien eigentlich genügen. Also wir sprechen hier wirklich von einer ganz kleinen Gruppe von Unternehmensgründungen.
Von einer kleinen, aber wichtigen. Heute waren viele Ministerien anwesend bei der Präsentation des Startup-Monitors. Hanna, welche wirtschaftliche Bedeutung wird denn da der Startup-Szene zugeschrieben und wie siehst du das?
Ja, also es war tatsächlich drei Ministerien waren vertreten, was zeigt, dass es zumindest ein Thema ist, das einen gewissen Stellenwert in der Politik mittlerweile einnimmt. Jetzt braucht es auch den Willen, tatsächlich die Forderungen, die ja noch immer dieselben sind wie jetzt in den letzten Jahren, auch umzusetzen. Also wir haben gesehen, die Top 3 Empfehlungen der Startups an die Politik sind einerseits zu sagen, es braucht mehr Risikokapital, Anreizsysteme zu schaffen für privates Risikokapital, dann auch es zu ermöglichen, dass du weniger, also eine Steuerreduzierung quasi hast, vor allem im Bereich der Lohnnebenkosten und bessere Möglichkeiten, Mitarbeiter tatsächlich auch am Startup zu beteiligen. Sehr eng gefolgt von der neuen Rechtsform, die ja groß diskutiert wird. Also eine heute habe ich schon zu viel gesprochen bei der Präsentation, ich verspreche mich. Einfachere Möglichkeiten auch ein Startup zu gründen in Form einer neuen flexiblen Rechtsform. Mhm.
Jetzt sind diese ganzen Ministerien anwesend und betonen immer sehr stark die Wichtigkeit und die Bedeutung der Startups für die Innovation im Land, für die Wirtschaft. Es werden sehr viele Arbeitsplätze geschaffen, auch das habt ihr erhoben im Austrian Startup Monitor. Ich glaube, es waren 25.000 und in den nächsten Jahren sollen 10.000 dazukommen, die da an Arbeitsplätzen geschaffen werden. Und gleichzeitig diese ganzen Punkte, die du angesprochen hast und richtig gesagt hast, seit 10 Jahren fordern wir das und irgendwie scheint sogar die ja schon recht weit fortgeschrittene Debatte um diese neue Rechtsform und die FlexCap oder FlexCo zu stagnieren. Woran hakt es denn da? Das passt ja nicht zusammen.
Ja, ich glaube, an mehreren Komponenten. Ein Thema ist, dass wir hier mehrere Ministerien haben, die zusammenarbeiten müssen und da nicht immer dieselben Interessen vertreten sind. Das heißt, hier scheitert es oft an der Zusammenarbeit der Interdisziplinären. Und ich denke, es braucht einfach jetzt auch einen mutigen Schritt und auch den Mut, vielleicht nicht alle Interessen auch immer mit einnehmen zu können in die Entscheidungen. Mhm.
Karl-Heinz, vielleicht können wir noch mal genauer in die Daten hineinschauen. Ihr habt euch auch die Branchenverteilung angeschaut und auch Unterschiede zwischen den Bundesländern. Und wir wissen ja seit Jahren, dass Wien da ganz stark vertreten ist. Das heißt, Startup-Politik ist wahrscheinlich auch immer Politik für Wien. Welche Bundesländer sind denn da stärker vertreten? Wie entwickeln sich die Bundesländer?
Ja, also das Muster, schon erwähnt von dir, ist, dass in etwa die Hälfte aller Startups in Wien gegründet werden. Und natürlich ist Wien Startup-Platz Nummer eins und hat auch viele Vorteile. Es gibt hier auch die internationale Visibilität. Es gibt viele Investoren hier, Investmenthäuser etc., die den Sitz haben. Es gibt viele Universitäten hier. Und Wien hat auch relativ schon früh begonnen, auch Startups zu fördern mit unterschiedlichsten Initiativen von der Wirtschaftsagentur etc. Was die anderen Bundesländer, und wir wissen auch, dass aus der Befragung und vielen Gesprächen mit Startups, dass das Standort Wien, was das Umfeld betrifft, was Inkubatoren betrifft, auch sehr positiv gesehen wird. Bei den anderen Bundesländern ist sicher auf Platz 2 und 3 folgen klassischerweise auch die Industriebundesländer, wo es natürlich auch viel Potenzial gibt, typischerweise aus der Industrie oder aus produktionsindustrienahen Dienstleistungen neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ich sage jetzt einmal Mobilitätsdienstleistungen oder Industrie 4.0. Und die zwei Industriebundesländer sind also Oberösterreich und Steiermark, die so ex aequo immer auf Platz 2 und 3 rangieren mit etwa 12%. Und natürlich auch dort gibt es viele Universitäten, die auch Brutstätte sind oder Keim für Startups oder für Spin-offs in dem im konkreten Fall. Und am Platz 4 folgt dann Niederösterreich. Und wenn wir vielleicht in Niederösterreich bleiben, dann zeigt sich schon, dass Niederösterreich eigentlich das Bundesland ist, das die stärksten Zuwächse der Neugründungen hat. Das heißt, wann wer relativ auch zugenommen hat, was Neugründungen betrifft und offenbar auch hier erfolgreich auch Hausaufgaben gemacht hat oder Infrastrukturen zur Verfügung gestellt hat, dann ist das Niederösterreich. Und es verteilt sich jetzt unter anderem natürlich aufs Wiener Umland, aber auch Standorte wie Wiener Neustadt, Tulln, Krems, wo viele neue Startups auch entstanden sind, rundherum um Forschungseinrichtungen oder um Universitäten, Fachhochschulen. Und ja, im Weiteren folgen dann Tirol und dann kommt Salzburg, Kärnten, Burgenland, Vorarlberg. Wir wissen schon auch, dass in diesen Bundesländern es auch für die Startups schwierig ist, Fuß zu fassen und jedes Startup sich natürlich auch da in dem Bundesland die Frage stellen muss, wo siedelst du dich an? Und wenn es hier typischerweise eine Nähe zu einer Universität gibt, dann gibt es auch einen Anker, da gibt es vielleicht auch Unterstützungsleistungen, wenn es ein Unternehmens-Spin-off ist oder mit Unternehmen viel kooperiert wird, bleiben die dann auch dort. Aber sonst gibt es sicher auch viele, die dann typischerweise gleich von Beginn an ihren Standort nach Wien verlagern oder dort die Zelte aufschlagen.
Mhm. Diese Nähe zu Universitäten ist ja sehr naheliegend, weil man natürlich das Talent braucht auch für die Startup-Gründung. Auf der anderen Seite sieht man, dass die Spin-off-Zahlen, also sozusagen die Ausgründungen aus dem universitären Umfeld, zwar steigen in Österreich, aber auf einem sehr niedrigen Niveau sich bewegen im internationalen Vergleich. Woran hakt es denn da in Österreich, gerade wenn du ja sagst, dass die Startup-Gründungen eher dort passieren, die Neugründungen, wo die Universitäten sind?
Ja, also wir haben so in etwa, wenn wir nochmal auf die Zahlen kommen, so in 20% der Startups, die wir identifizieren, können als Spin-offs definiert werden. Ja? Und dieser Anteil ist relativ moderat gewachsen. Und wenn wir nochmal ausgehen davon, dass wir 300 Startup-Gründungen pro Jahr haben, dann würde man sagen, dass in etwa die 20% umgerechnet in etwa wir 60 bis 70 Spin-offs-Gründungen haben. Und das ist in etwa auch das, was, wenn man mit Universitäten und Fachhochschulen spricht, das in etwa dieser Zahl entspricht. Ich glaube, es hat sich viel getan. Gleichzeitig, es gibt sicher einfach noch viel Potenzial, vor allem auch bei den Wissenschaftlern, bei den Forscherinnen, das auch als attraktive Karriere zu sehen. Und wiewohl es viele Institute gibt, Professoren, Wissenschaftler, die stark auch den Wunsch haben, Ideen nicht nur wissenschaftlich zu publizieren, die Forschungsergebnisse, sondern auch zu kommerzialisieren, glaube ich, gibt es noch ein riesengroßes Potenzial. Und eigentlich ist es auch eine Frage der Kultur an den Universitäten, dass man stärker in Richtung sogenannter unternehmerischer Universität geht. Und wirklich, dass das nicht nur eine Einzelinitiative ist, dass man zwar jetzt typischerweise Inkubatoren eingerichtet hat, dass man Entrepreneurship-Kurse an den Universitäten anbietet, aber das muss trotzdem noch viel stärker in die Breite gehen. Und auch das ist, glaube ich, auch ein kultureller Wandel und ein Bewusstseinswandel. Und ich glaube, man sieht es auch ein bisschen an der Generation, an den Universitäten, dass jüngere Wissenschaftler sicher auch bereiter sind, typischerweise dann die Technologien zu kommerzialisieren. Und dass es eben auch cool ist an einer Universität, dass ein Wissenschaftler eine Technologie kommerzialisiert und ein Startup oder ein Spin-off gründet. Also ich glaube, es ist hier sicher auch noch kultureller Wandel und auch ein Commitment, ein ernsthaftes Commitment von weiten Teilen der Universität, die hier wichtig ist, um hier das auch ernsthaft und glaubhaft zu kommunizieren nach intern. Und sicher hat auch ein Startup oder Spin-off-Gründer auch entsprechende Barrieren oder auch intern vielleicht mit achselzuckenden Kolleginnen zu tun, die sich dann den Kopf schütteln, warum er jetzt plötzlich ein Startup gründet. Und ich glaube, das wird besser, aber da gibt es auch noch viel Luft nach oben.
Mhm. Hanna, hast du sozusagen Tipps an die Universitäten, wie sie diese Forschungsergebnisse, die da entstehen, und Österreich ist ja auch ein Land mit sehr hohen Forschungsausgaben, das darf man ja auch nicht vergessen, besser sozusagen ins Unternehmertum hineinbringen kann?
Also was wir als direktes Feedback von den Startups öfter hören, ist, dass es sehr schwierig ist, das Patent, das man auf der Universität schafft, dann tatsächlich auch zu nutzen für das eigene Unternehmen, weil du halt sehr, ja, hohe, das mit sehr hohen Kosten verbunden ist und die Universitäten da den Startups oft nicht entgegenkommen und da auch noch nicht so viel Verständnis in manchen Sektoren ist.
Also muss ich sozusagen die IP-Rechte heute herauskaufen aus der Universität, wenn ich ein Unternehmen gründen will? Das klingt nach einer sehr hohen Hürde, ja.
Ja. Und ich glaube, das ist einer der größten Punkte. Und dann natürlich auch mehr Studentinnen, die bisher noch keinen Touchpoint mit dem Thema hatten, die vielleicht nicht auf der Technischen Universität oder auf der WU sind, sondern an der Angewandten studieren etc., auch noch zu incentivieren und zu zeigen, dass das ein Weg ist, den sie gehen können. Also ich glaube, es gibt manche Unis, die in den Bereichen schon sehr gut sind, aber es gibt hier vor allem in den künstlerischen oder auch, ja, humanistischen Bereichen sehr viele Möglichkeiten, noch mehr Startups zu schaffen und junge Leute zu incentivieren.
Mhm. Ein Punkt, den du auch schon angesprochen hast aus dem Austrian Startup Monitor, der uns, glaube ich, auch schon seit einigen Jahren begleitet, ist die niedrige Anzahl an Frauen sozusagen in hohen Positionen in Startups, sei es als Gründerin, als Co-Founderin oder auch als Führungskraft. Ihr habt diese Umfrage gemacht. Was war denn da so das Ergebnis? Was sind denn so die großen Hürden? Also wie könnten wir da mal vom Fleck kommen, wenn wir da so stagnieren seit Jahren?
Ja, also wenn man sich die letzten 3 Jahre anschaut, hat sich schon eine Verbesserung eingestellt. Also wir hatten, als wir das erste Mal den Monitor umgesetzt haben, circa 12% an Female Founders. Jetzt sind wir zumindest bei 17. Und wenn man sich es auf der Gründungsteam-Ebene anschaut, haben wir ca. 37% der Startups tatsächlich eine Frau im Gründungsteam. Auf der anderen Seite aber nur 29% der Startups haben eine Frau auch auf Geschäftsführerebene. Also ich glaube, es gibt hier einerseits, also wir haben dann uns natürlich auch angeschaut, was sind so die Fakten dahinter, warum gibt es noch nicht mehr Frauen auf der Gründerinnen- und Führungsebene. Und ein Thema, das immer wieder vorkommt, ist Vereinbarkeit von Beruf der Gründerin mit Familie. Aber es sind natürlich auch ganz andere Faktoren, die noch stärker auf Gesellschaftsbasis sind. Also sei es auch noch auf Geschäftsführerebene das Stigma, dass mehr Männer einfach in Führungspositionen gehen, dass es nicht genug auch Möglichkeiten innerhalb von Startups gibt. Wir haben uns angeschaut, was sind denn so die Themen, die Startups umsetzen, um auch ihre Mitarbeiterinnen zu fördern. Da war ganz oben flexible, ortsunabhängige Arbeitsmöglichkeiten, flexible Arbeitszeiten und Englisch als Arbeitssprache, aber jetzt nicht unbedingt das Thema Förderung von Frauen, Förderung von weiblichen Personen auf Führungsebene etc. Da haben an und für sich nur 11% angegeben, dass Unterstützung von Frauennetzwerken etwas ist, was sie auch anbieten oder fördern.
Mhm. Du wirst das wissen, es ist ja oft auch ein großes Finanzierungsthema. Männer in Gründerteams bekommen vielleicht leichter eine Finanzierung bei einem Risikokapitalgeber und Frauen in den Gründerteams sind mittlerweile ein Vorteil, wenn man um Förderungen ansucht.
Genau, wobei sich tatsächlich auch in den Zahlen zeigt, dass wenn man in die Förderungen hineinschaut, weniger Frauen tatsächlich eine öffentliche Förderung beantragen bzw. auch dann bekommen. Also auch hier sind die Männer stärker vertreten, obwohl es schon Incentivierungen gibt wie Frauenbonus etc. Und natürlich, wenn man auf die Business Angel und Investment Venture Capital Ebene schaut, da ist es so, dass Männer doppelt so viele Business Angel Finanzierungen bekommen und im Venture Capital Bereich ist der Faktor sogar 6. Also hier haben wir einen sehr prekären Unterschied. Wir haben dann heute im Panel auch kurz diskutiert diesbezüglich, was denn der Grund dahinter ist. Der Niklas Futter hat einerseits gemeint, ja, dass Frauen sich noch nicht so stark nach außen präsentieren und auch nicht quasi laut genug sind. Wir hatten dann eine andere Gründerin in einem Panel, die gemeint hat, ja, als sie gegründet hat, wurde sie ganz andere Fragen gefragt als ihr Mann. Sie haben zu zweit gegründet und der Mann, dem wurde auf die Schulter geklopft und toll und was ihr nicht alles für Möglichkeiten habt. Und sie wurde gefragt, ja, und wie gehst du mit dem Risiko um? Und wir sehen, dass das auch in der Investmentbranche oft der Fall ist, dass Frauen ganz andere Fragen gestellt bekommen als Männer, wenn sie für ein Investment pitchen.
Ich will vielleicht noch abschließend auf ein Thema kommen, das im Austrian Startup Monitor auch mehr Raum hat, als wir ihm bis jetzt in diesem Podcast gewährt haben. Das ist der Bereich Nachhaltigkeit und Green Startups. Sehr, sehr viele Startups haben in Österreich Nachhaltigkeit als ein zentrales Thema. Wie hat sich denn dieser Bereich entwickelt, Karl-Heinz?
Ja, vielleicht passt auch sehr gut zu dem, was die Hanna gerade auch angeführt hat, nämlich es ist auch ein interessantes Phänomen, dass Frauen gleichzeitig häufiger genau auf dieses Thema, das du jetzt angesprochen hast, setzen, das heißt auf soziale und ökologische Ziele. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum sie es dann unter Anführungszeichen doppelt schwer haben, genau dafür auch die Finanzierung zu sichern. Es ist natürlich jetzt ein Trend, das Thema Nachhaltigkeit, gesellschaftliche Ziele, aber trotzdem ist es noch nicht so angekommen oder noch nicht immer, dass es in der Breite überall schon die großen Wachstumserwartungen vielleicht auch der Investoren widerspiegelt oder dem entspricht. Das heißt, Frauen setzen häufiger auf diese Themen und gleichzeitig ist es bislang noch teilweise trotzdem auch schwierig, da Finanzierung oder Investoren zu finden oder eben Investorinnen oder Business Angels. Und das ist sicher auch ein Fakt, warum es Frauen oder weibliche Gründungsteam eben besonders schwierig haben, auch Finanzierung zu lukrieren. Und weil es auch angeknüpft wurde, das Thema Förderungen, auch für die Förderungslandschaft, ich sage jetzt mal FFG oder AWS mit wenigen Ausnahmen, ist sehr stark technologieorientiert und technologiedominiert. Und das ist dann auch wieder eine Begründung, dass natürlich Frauen auch weniger häufig die klassischen Technologie-Startups gründen. Und also das Thema ökologische oder soziale Ziele, das hat sich sehr stark entwickelt in Österreich und ich glaube auch im internationalen Umfeld gehören wir da sicher auch zum Spitzenreiter. Und was wir immer so hier differenziert analysieren oder ausweisen, das sind die sogenannten Green Impact Startups erstens und zweitens die Social Impact Startups. Das heißt, wir fragen die Unternehmen alle, die Startups alle, wie sehr verfolgt ihr auch oder wie sehr sind ökologische und oder soziale Ziele auch ein übergeordnetes Unternehmensziel? Und da sehen wir, dass das eigentlich von Beginn an oder seit dem ersten Startup Monitor im Jahr 2018 kontinuierlich zugenommen hat. Und wir haben mittlerweile fast 50% der Startups, die wir als Green und oder Social Impact Startups bezeichnen. Also gibt es großes Potenzial, aber hängt dann auch wieder sehr vom jeweiligen Geschäftsmodell her, vom Geschäftstyp, vom Bereich, in dem das gegründet wird. Aber allgemein kann man sicher sagen, dass die Startups da auch ein Vorreiter sind und sie auch früh erkannt haben, dass das wichtige Themen sind und man mit innovativen Geschäftsmodellen, ich sage jetzt einmal vom Carsharing bis hin zu Kreislaufwirtschaftsmodellen, erneuerbaren Energien nutzen, Energiegemeinschaften, Plattformen bilden, Refurbed, eine Firma, die auch sehr stark in die Richtung geht, dass hier auch viel Potenzial besteht. Und ich glaube, da ist Österreich sicher auch traditionell, auch vielleicht von der Einstellung und vom Mindset, auch sicher etwas, wo wir großes Potenzial haben. Herausforderung ist auch sicher hier, Investoren zu finden, Stichwort Green Investment, Green Financing, Finanzierungen zu finden. Also das geht, glaube ich, auch jetzt so langsam eigentlich erst an. Und wenn wir jetzt vergleichen, vor 2 Jahren hat eigentlich noch kaum jemand von Green Investments gesprochen oder sehr wenig. Und jetzt auch eben befeuert durch diese EU-Taxonomie, dass auch Unternehmen verpflichtet werden, zukünftig über Nachhaltigkeit, über ihren Footprint, wenn sie so wollen oder wenn ihr so wollt, auch zu berichten, wird es zu einer Beschleunigung führen und dem einen Push geben.
Können wir mit dem Klischee, dass Green- und Social-Impact-Startups ökonomisch weniger erfolgreich sind, aufräumen?
Also ich glaube schon, dass in der Startup-Community und auch eines der ersten Erkenntnisse früher vielleicht auch Startup-Gründerinnen ist oder Gründer, wenn sie dann in einem Inkubator vielleicht auch ein Training absolvieren, dass es notwendig ist, wie die Butter aufs Brot, dass es eben nicht nur ausreicht, die gesellschaftlichen Ziele, diese Werte zu vermitteln, sondern dass du auch, um zu überleben, auch irgendwann einmal profitabel sein musst und auch für die Finanzierung auch wachsen musst. Also in dem Sinn, glaube ich, ist es kein Widerspruch mehr oder eigentlich musst du beide auch als Social Startup musst du ein solides Finanzierungs- und Investmentgeschäftsmodell haben, damit du längerfristig überleben musst. Aber das ist sicher, für einen Teil der Social- und Green-Startups auch eine Herausforderung, so ein Geschäftsmodell einmal zu entwickeln und zu finden. Aber ich denke schon, dass sich das auch jetzt geändert hat und sich viele Akteure in der Community bewusst sind, dass es eben auch wirklich ein entsprechendes, dass diese mittelfristig auch Gewinne erzielt werden müssen, um zu überleben.
Mhm. Natürlich ist auch der Impact größer, wenn etwas wirtschaftlich sehr erfolgreich ist.
Genau, wenn es wirtschaftlich größer ist. Und je nach Geschäftsmodell werden ja diese Gewinne dann vielleicht auch wieder reinvestiert. Das hängt dann wirklich auch sehr vom Geschäftsmodell ab und von der Zielsetzung. Mhm. Aber Wachstum ist auch für diese Unternehmen sehr, sehr wichtig.
Mhm. Auf jeden Fall toll zu sehen, dass die Startup-Szene da auch in diesem wichtigen Bereich so einen großen Beitrag leistet. Hanna, vielleicht können wir abschließen mit, ich weiß, wir reden seit 10 Jahren drüber, aber mit dem wichtigsten Next Step in den Rahmenbedingungen, der passieren muss in Österreich, damit die Startup-Szene sich weiterhin so gut entwickelt und Startups besser wachsen können.
Also einfach, weil es jetzt gerade das Thema ist, an dem wir schon 3 Jahre arbeiten und wir jetzt tatsächlich in die Umsetzung gehen müssen, wäre es eine flexible, neue Kapitalgesellschaftsform zu schaffen, die tatsächlich auch Mitarbeiterbeteiligung ermöglicht, echte Mitarbeiterbeteiligung ermöglicht. Das ist ja ein Thema, das gleich schon mehrere Themen in sich trägt. Und wenn wir hier einen mutigen Schritt setzen, der auch nicht auf alle Interessen Rücksicht nimmt, ich glaube, dann können wir tatsächlich schauen, dass sich auch unsere Startup-Szene in den nächsten Monitoren noch besser darstellen kann.
Also dann hoffe ich für uns alle, dass wir diese FlexCup, FlexCo noch heuer unter Dach und Fach bekommen. Ich glaube, die Zeichen stehen derzeit ja gar nicht so schlecht dafür. Danke euch für diesen spannenden Podcast und für die Einblicke in den Austrian Startup Monitor 2021.
Danke für die Einladung.
Danke auch für das Interview.
Danke euch fürs Zuhören und bis bald hier im Editor's Choice. Tschüss.
Das war Editor's Choice. Der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Euer Brutkasten-Team.